Und mit dem letzten Lied sind wir sozusagen auch bei der einen Frage. Wer ist Jesus? Also, wir haben besungen mit unterschiedlichen Liedern. Ich glaube, das ist so eine ganz spezielle Frage. Wer ist Jesus? Oder auch, wie sieht dein Jesus aus? Weil, ich habe jetzt nochmal geguckt, ganz verschiedene Bilder. Wenn wir sagen Jesus, für die meisten Christen ist ganz klar, ja, Neues Testament oder danke für den Text aus dem Philipperbrief. Wie ist es eigentlich bei dem, wo du sagst, wie groß ist dein Herr? Wie groß ist Jesus? Wir haben am Anfang gesagt, so groß ist der Herr. Wie ist das? Wer ist Jesus? Ein Gedanke, den ich heute mehrmals nennen, ist, mein Bild von Gott, mein Bild von Jesus bestimmt auch immer, wie ich ihm vertrauen kann. Das ist ganz unheimlich wichtig. Also ne, dort, wo Jesus der niedliche Kleine ist, ne, also er hier, ja, was macht der nächste Woche mit deinem Alltag? Oder würdest du dem bedingungslos vertrauen? Jetzt aber, meine Beobachtung ist, dort, wo Zweifel aufkommen in meinem Leben oder wenn andere mit mir im Gespräch sind, 80% davon ist genau das Thema. Ich habe mein Bild von Gott und von Jesus im Kopf und dann bin ich enttäuscht oder manchmal auch überwältigt. Das ist ja auch, passiert auch. Und das ist so, wenn wir wir lassen uns ja Predigt jetzt im Sommer ein bisschen auf den Kolosserbrief ein. Und das ist genau das Thema, was Paulus braucht, zu sagen, sag mal, wer ist Jesus? Versuch es nochmal zu konkretisieren, wenn du sagst, ne, das könnte mein Leben sein. Und dann ist im Leben ganz viel drin. Familie, Arbeit, Hobbys, bei manchen auch. Dann kommen die nicht schönen Dinge wie Krankheit oder Stress, das Alleinsein oder Krieg, die Frage nach der Zukunft, die Frage nach dem Sinn. Und dann ist die Frage, die hinter dieser Frage mit dem Gottesbild steht, ne? Kann dein Jesus das? Kann der das? Das ist der Hintergrund dessen, was Paulus an die Kolosser schreibt, zu sagen, sag mal, wer ist Jesus? Ganz viele tolle Aussagen, Kolosserbrief, aber das ist so sein großes Thema. Sag mal, wer ist Jesus? Und nur der Jesus, der sich offenbart in Jesus Christus, der Sohn Gottes, der kann das wirklich. Mein zusammengezimmertes Bild, manchmal aus eigenem Antrieb, manchmal auch das Bild, was mir andere vor Augen gemalt haben, also es ist toll, wenn wir in Kinderstunde, im Kindergottesdienst reden zu sagen, ne, der liebe Heiland löst alle deine Probleme. Ich finde, das ist wunderbar und das kann man Kindern nicht oft genug sagen, selber auch nicht oft genug glauben. Aber dort, wo Jesus dann ne, zum, ich sage es jetzt mal sehr locker, zum Kuscheltier mutiert, das entspricht nicht mehr der Wirklichkeit. Und dann wird meine Wirklichkeit dieses Bild zerstören und dann geht auch mein Vertrauen auf ihn den Bach runter. Von daher, das ist ja die Chance, die Gott uns mit seinem Wort gibt, zu sagen, wie wird er dort beschrieben? Dass ich dem, was dort beschrieben ist, mehr Vertrauen schenke als meinen Vorstellungen und all dem, was ich gehört habe. Und so wollen wir miteinander lesen, in Kolosser 1, ab Vers 15. Kolosser 1, ab Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften, oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindselig gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Und es gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Das, was wir lesen, das ist nichts anderes, als was wir gerade mit drei Liedern gemacht haben. Das ist Anbetung. Anbetung zu sagen, Paulus stellt Jesus so vor Augen und sagt, ne, an dieser Größe kann mein Vertrauen wachsen lernen. An dieser Größe von Jesus kann mein Vertrauen wachsen lernen. Weil das Spannende ist, im Vers 16, ja, ist alles gemacht, sein Thron oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten. Ich denke, das ist genau das Problem unserer Zeit, oder was heißt unserer Zeit, seit 5000 Jahren, also seit dem Sündenfall ist das so. Es gibt Mächte in dieser Welt, die möchten uns das aus den Augen rücken. Die möchten Angst machen und sie fordern Herrschaft über mein Leben in dieser Welt. Ja, sie möchten die Herrschaft über die Gewissen von Menschen, Ideologien, Menschen, Meinungen, all das hinein. All das, was Potenzial hat, mir Angst zu machen oder Potenzial hat zu sagen, diesen Mächten will ich gehorchen. Beides ist drin. Und dem gegenüber stellt Paulus Jesus mit riesigen Begriffen, die so groß sind und trotzdem glaube ich, sie sind genau die Begriffe, die ich brauche, dass ich ihm neu vertrauen kann. Wer ist Jesus? Und da kommen wir, ja, das erste, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das ist schon merkwürdig, dass Menschen suchen Gott als fassbar. Ja, als aufgeklärte Europäer finden wir das lustig, wenn die Archäologen irgendwie in Afrika oder Asien oder so irgendwelche Götterstatuen ausgraben und sagen, sind die denn, na, also das ist so ein Denken, das ist so ein bisschen primitiv. Nein, nein, Moment. Wir haben alle den Drang danach, uns irgendwie Gott vorstellen zu können. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Also wenn man 1. Mose 3 liest, ja, und dann wurde das Paradies verschlossen. Bis zu diesem Moment hat sich Adam jeden Abend mit Gott getroffen. In der Abendkühle, das steht so geschrieben. Die hatten einen ganz normalen Austausch. Ne? Wenn wir Zeitreise machen könnten und zurück, ja, zu Adam und sagen, Adam, wie mag Gott aussehen? Wird er sagen, das ist doch keine Frage, wart mal noch eine Stunde, der kommt. Wir können das nicht. Und das verwirrt. Das, was wir so ganz locker sagen, aus den Augen, aus dem Sinn, hat hier eine ganz, ganz große Wirkung. Wir suchen etwas, was unseren Blick gefangen nehmen kann, wonach wir uns orientieren. Wir brauchen Orientierungspunkte. Die Unsichtbarkeit Gottes ist der Fluch der Sünde. Die Philosophen oder auch Religionspsychologen, die staunen da rum, was man alles so machen kann. Und der normale Mensch leidet und sagt, wieso kann ich Gott nicht sehen? Und ich glaube heute, ne, wenn man mit Menschen im Gespräch ist, die dann sagen, ne, musst mir mal deinen Gott zeigen, und dann ist man herausgefordert und dann sagt man, ja, Luft kann man auch nicht sehen. Aber dahinter das Leiden verspüren, zu sagen, ich würde gern was Festes, etwas Sicheres haben. Das erinnert dieser Frage, sag mal, wie sieht Gott aus? Und dann sagt Paulus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Mit Jesus bekommt Gott ein Gesicht. Gott durchbricht genau diese Mauer und zu sagen, ich zeige mich euch. Das Schöne ist, Wilhelm Busch wurde das zugeschrieben, dass er gesagt hat, wo andere Gott gesagt haben, da kann ich Jesus sagen, weil Gott persönlich geworden ist, weil es Gott zum Anfassen geworden ist. Gott ist Fleisch geworden. Weihnachten, ne? Also es ist nur noch weniger Zeit bis Weihnachten als von Weihnachten. Schon mal für die Weihnachtsgeschenke so. Gott wird Mensch. Gott zeigt sich. Das ist das zum Staunen. Also in unserer romantischen Vorstellung von Weihnachten, erzgebirgischer Prägung, ich gehöre da dazu, und da haben wir das Staunen verlernt, dass wir sagen, und Gott wird Mensch. Wow! Dieser riesige Gott, der diese Welt geschaffen hat, der das Weltall regiert, der wird so klein Mensch. Vielen Dank für Philipper 2. Ne? Und zu sagen, genau das macht Jesus. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und jetzt sagen wir, naja, 2000 Jahre her. Es kommt nicht auf das Aussehen an. Das finde ich das ganz Tolle. Wenn wir sagen, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, dann meint das ja, Jesus offenbart Gottes Wesen, so wie Gott ist. Und da wir auf Bilder fixiert sind, Jesus gibt uns Bilder, 7 Stück. Er sagt, ich bin für dich. Johannesevangelium, ich bin Brot, Licht, die Tür, Hirte, die Auferstehung, der Weg, ich bin Weinstock. Damit markiert Jesus das, was er für uns ist. Das Logische ist ja zu sagen, Jesus ist bei der Tür. Der ist kein Stück Holz, was irgendwo aufgeht. Sondern er ist der, der meinem Leben eine neue Zukunftsperspektive gibt. Der die Tür aufmacht. Jesus ist der, der mir Licht als Orientierung gibt und ist. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes, wo Gott sagt, das will ich für dich sein. Das ist zum Staunen. Jesus zieht sich zurück auf abstrakte Worte, damit zu sagen, es kommt mehr auf den Inhalt an, als auf das Bild selbst. Jesus ist Brot. Der, der mir Kraft gibt. Und dann merken wir, diese Bilder haben nur Kraft, wenn sie in Beziehung zu mir kommen. Wenn ich sage, jawohl, das ist der, mit dem bin ich zusammen und sein Wort, seine Person gibt mir die Kraft für den nächsten Schritt. Oder er ist genau der Wegweiser für das, was in meinem Leben ist, da wo ich keinen Weg mehr sehe. Dort ist Jesus der Weg. Nämlich Gemeinschaft mit ihm habe. Das ist das Spannende. Er ist das Ebenbild des ewigen Gottes. Er macht Gott sichtbar, so wie Gott sagt, und das will ich für dich sein. Ein zweites, sagt Paulus, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Das ist für mich eine der großen Dinge, wo ich immer mal drüber nachdenke und sage, Mensch, Vorsicht, jetzt kann es philosophisch werden, ne? Der Jesus, nochmal Weihnachten, und sagen, ne, kleines Baby, durch ihn, für ihn, zu ihm ist diese ganze Welt geschaffen. Er ist der, der allen den Anstoß gegeben hat. Das ist die Aussage, so groß ist der Herr. Nichts auf dieser Welt ist geschaffen, was nicht er in Gang gesetzt hätte. Wo er nicht der Zielpunkt ist. Und wenn das für dieses ganze Schöpfung geht, wenn man es herunterbricht, dann ist es doch auch ich. Als Gott mich im Mutterleib gemacht hat, war Jesus dabei und hat gesagt, und mit der möchte ich eine Beziehung eingehen, möchte ich sie leben. Und der sich die Gedanken gemacht hat, der uns geschaffen hat, der sagt, und ich habe dich sogar, ich sterbe sogar für dich. Das ist das Spannende. weiß nicht, wie euer Kindergottesdienst war. Kennt ihr das Lied "Meinem Gott gehört die Welt"? Keine Angst, auch dieses singe ich nicht vor. Zweite Strophe, und sein Eigen bin auch ich, Gottes Hände halten mich. Das ist die Ableitung genau dieses Verses. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist der Erste. Und die Ursache, jetzt nochmal zurück zu diesem einen Bild, kann das sein Jesus? Also wenn er mich gemacht hat, der kann's. Der kann damit umgehen. Dann kommen die Lieder, wie befiehl du deine Wege. Ne? Wind und Regen gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das geht aber nur, wenn Jesus tatsächlich dieser Große ist. Und deswegen ist es so wichtig, uns das vor Augen zu malen. Es geht nicht darum, dass wir sagen können, ja, das sind so irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten, die mögen sie an der Fakultät da Martin Luthering dann verhandeln. Nein, das ist das wirklich Entscheidende für mein Leben, dass ich sage, wenn Jesus, dann muss er der Große sein, sonst geht das nicht. Mag das mal nochmal verdeutlichen. Wir lassen das mal alles, wenn Jesus da ist, wenn Jesus hier ein Punkt unter vielen ist, dann kann er es nicht. Das ist meine Beobachtung, wo ich sage, da es gibt neben dem Hobby und der Arbeit und die Fragen noch dazu, gibt es auch noch Jesus. Es ist so ein bisschen aus dem heraus, was Aufklärung hat, wo Kierkegaard sagt, Glaube ist eine Provinz im Gemüt. Nein, Jesus muss anders sein. Die meisten kennen das Beispiel, zu sagen, man muss alles mal weglässt, diese neuen Punkte hat und sagt, ne, wie verbindet man mit vier Linien, ohne abzusetzen, diese neuen Punkte? Die meisten wissen das, von da lasse ich es jetzt nicht an die Wand malen, dann kriege ich eh noch Ärger mit Markus. Also ist relativ einfach, dass man sagen muss, das muss über das Ganze hinausgehen. Sonst kannst du die neun Punkte nicht verbinden. Wenn du dein Leben auf die Reihe bekommen willst, muss das über die Punkte hinausgehen. Du brauchst Bezugspunkte. Und du brauchst diesen einen Bezugspunkt, Jesus. Das ist das Entscheidende. Sonst kriege ich das nicht auf die Reihe. Dort, wo Jesus nur so ein kleiner Punkt ist, etwas, was gerade mal mein Herz erfreut, wie der Eisbecher oder der schöne Sonnenuntergang, wird es die Fragen nach meiner Zukunft nicht lösen. Gibt mir es kein wirklich reelles Bild über die Frage nach Krieg und Frieden und nach dem, wie Menschen miteinander umgehen. Es braucht diesen Größeren, es braucht diesen Schöpfer des Universums, den Erstgeborenen vor aller Schöpfung, zu dem alles hin erschaffen ist. Das ist es. Ich bin zu ihm erschaffen. Mein Sinn ist, eine Beziehung mit ihm aufzunehmen, in meiner Situation. Nicht erst dann, wo ich sage, da geht es mir gut und da habe ich keine Probleme und keine Zweifel, dann müsste ich 50% meines Glaubens wegwerfen. Ich habe Zweifel. Und sagen, aber genau mit denen will ich hingehen. Sie sind ja, ich bin zu ihm, für ihn erschaffen. Und dann will ich es zu ihm bringen. Ein viertes, was er sagt, ist das dritte, das Haupt der Gemeinde. Ein Bild, das ist uns klar, ne? Die Gemeinde als Körper, er ist das Haupt. Paulus erzählt mit diesem Stichwort nur eins zu sagen, das Haupt ist der zusammenhält. Und der sozusagen, erstens gehört jedes Glied daran und irgendwie ist das so eingerichtet, dass mein Hirn, dass mein Kopf bewusst oder unbewusst sagt, was meine Hand tun soll. Wenn nicht, ist irgendwas krank. Das sieht dann halt so aus, gehen die Befehle los. Das ist Bild. Das Haupt der Gemeinde. Das heißt zum einen, ich bin untrennbar mit ihm verbunden. Egal, was ich erlebe gerade, ich bin untrennbar mit ihm verbunden. Er hat sich mit mir verbunden. Im Abendmahl sagt er mir das ständig zu. Christi Leib für dich gegeben. Ich habe mich für dich gegeben. Ich möchte, dass du da mit drin bist. Ich verbinde mich mit dir. Und das andere, also ne, der Erste der neuen Schöpfung. Manchmal hat man so den Eindruck, als Christen, wir entschuldigen uns ja auch gern, weil wir nette Menschen sind, ne, so Entschuldigung, dass ich da bin oder so. Nein, wir sind nicht von gestern, wir sind von morgen. Könnte das nicht ein Denken übers Leben wirklich völlig verändern? Mich nicht damit zu abspeisen zu lassen, ne, die Christen, gerade die Frommen, das sind die, die noch, ne, da kommt immer dieses noch davor, die glauben noch an die Bibel und so. Nein, wenn das wahr ist, dann gehöre ich zu dem, der alles, was neu werden wird, begonnen hat. Und es hat an einem Datum begonnen, an Ostern des Jahres 30, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Dort hat Gott begonnen, die Welt neu zu machen. Und wenn ich zu ihm geschaffen bin, jetzt versuchen wir es mal zusammenzubekommen, dann heißt das, Gott bringt mich in das Neue mit hinein, dass sein Neues immer wieder in mein Leben hineinkommt. Und deswegen, weil er der Erste ist, der auferstanden ist. Wenn Jesus lebt, dann kann ich auch leben. Und dann kann ich den Neuanfang leben, den beständigen. Das ist das, was Menschen so brauchen und für so unmöglich halten. Einfach nochmal neu anfangen und das jeden Morgen neu. Riesendinge, er ist ne, das Antlitz Gottes, er ist der geschaffen hat. Er ist das Haupt der Gemeinde, der sagt, ich will, dass ihr zu mir gehört und ich will, dass das, was von mir kommt, in euer Leben hineinkommt. Und dann bringt Paulus ein Viertes und sagt, er ist die Versöhnung der Welt. Er ist der, der neu macht. Das Kreuz. Er bringt Frieden. Und jetzt muss man aufpassen, nicht wir bringen den Frieden. Er bringt Frieden. Frieden ist nichts, was eingefordert werden kann. Das kann vielleicht mit Waffenstillständen kommen. Frieden beginnt in meinem Herzen. Oder er beginnt nicht. Frieden, so wie die Bibel das beschreibt und wie es sehr sinnvoll ist, ist etwas, was von innen nach außen geht. Was hier drin beginnt. Und es hat damit zu tun, Paulus sagt, ne, er beschreibt es dann in dem letzten Vers, also früher wart ihr und jetzt seid ihr. Das ist spannend, dass Paulus sagt, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Es gibt einen Punkt im Leben der Christen, der ändert alles, der teilt ein zwischen davor und danach. Und Paulus beschreibt davor, also ihr wart fern von Gott. Ihr hattet eine feindliche Haltung und ein falsches Leben. Und dazu muss man nicht Leute geschlagen haben, Drogen genommen haben, sondern ihr wart feindlich gegenüber Gott. Also, und dann gibt es einen Punkt, der Punkt, an dem Menschen mit Gott Frieden gefunden haben, weil sie entdeckten, Jesus hat für alles bezahlt. Jesus hat alles in Ordnung gebracht. Und jetzt schenkt er Frieden in meinem Leben. Ich kann zufrieden sein mit meiner Vergangenheit, mit meiner Gegenwart, mit meiner Zukunft. Und diese drei Ebenen des Friedens wird man ein Leben lang durchdiskutieren müssen. Wir fragen nach den verpassten Chancen und den Menschen, die mir übel waren und in der Vergangenheit. Das, was innerlich rumort. Zu sagen, und ich bring's unters Kreuz und lass es dort. Und auf einmal zieht Frieden ein. Oder auch der Blick nach vorn zu sagen, ich weiß, dass in meiner Zukunft kein großes Chaos ist, sondern der eine, der sagt, und ich komme wieder und ich bin bei euch. Und ich sagen kann, Jesus ist heute mein Frieden. Und dann kann ich zufrieden sein. Und dort, wo das passiert, strahlen Menschen diesen Frieden aus. Vier Dinge, über die es lohnt nachzudenken oder vielmehr, die es lohnt zu anbeten. Ich glaube, das ist schon ein Geheimnis. Und ich finde das ganz toll, wenn wir das mit Liedern tun, Da hat es nochmal eine andere Qualität, dass Dinge in meinen Kopf reingehen, wo ich sonst sagen müsste, das muss ich auswendig lernen. Nein, was mich erreicht, was auch mein Denken prägt, dass ich es anbiete. Und sagst, so groß ist der Herr. Und dann sagt Paulus, weißt du, wie du das in dein Leben holst? Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums. Pastor, weißt du, das sind die großen Dinge, wo wir staunen, wo wir beten, wo wir denken und sagen, wie kriege ich das jetzt in die Schachtel Montag bis Freitag? Wie bekomme ich das dort, wo ich studiere, dort, wo ich arbeite, dort, wo ich allein zu Hause bin, in meiner Nachbarschaft, wie bekomme ich das da rein? Paulus sagt, wenn ihr gegründet und fest seid, da drinnen. Das für mich war das schon nochmal, das ist so, mit sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Das Geheimnis christlicher Gemeinde und Glaubens ist nie das Programm, ist jeder Enthusiasmus oder die Leidenschaft. Das Geheimnis ist dieses eine kleine Wort, ist beständig dabei bleiben. Das ist das, was mir hilft. Das meint ja Gründen. Also wenn ich gründen, ne, das Bild ist, die bauen ein Fundament. Ne? Wenn ich von Fundament her denke, ist das nicht mal so oder irgendwie. Sondern heißt, darauf baue ich auf, da will ich bleiben. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Das ist mehr als schöne Worte, das ist mehr als so zu sagen, du musst, sondern das ist die Aufforderung zum Selbstschutz. Sag, bleib dabei. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten eine kleinere Konferenz, Hans-Peter Reuer, wer den noch kennt, und der hat gesagt, ja, du musst Bibel lesen. Ne? Und dann sagen die Leute, naja, aber ganz häufig sagt mir das nichts. Ich habe dann selber mal so Teenager-Freizeit gehabt und ich habe den Leuten das immer erzählt und dann ein Freund von mir, der war dort und dann, ich sag, darfst du jetzt auch mal kurz was sagen, predigen, der hat mit mir zusammen studiert, der Frank, und dann sagt, du musst nicht Bibel lesen. Ne? Da habe ich gedacht, ich hole den gleich davon von der Kanzel, ne? Also da bin ich, kenne ich nichts. Ja, mal eine kurze Pause, sagt er, aber du solltest es tun. Genau in den Momenten, dort, wo ich denke, ich verstehe nichts, oder wo mir Dinge wie Hauskreis oder Gottesdienst, wo ich sage, naja, ach, es ist viel einfacher. Oh, na, ja, mag sein. Aber die vielen Male, wo ich vielleicht merke oder denke, heute habe ich aber gar nichts mitgenommen, das ist die Beständigkeit, dass ich vielleicht in 4 Wochen, dort, wo ich durchhalte, dann eine Entdeckung habe. Brauchst vielleicht diese Zeit davor, dass ich dann diese Entdeckung habe. Das ist ein ganz anderer Blick. Aber dieses Beständigsein, ne, das kommt auch nochmal von diesem Bild vom Weinstock her. Ein Ast ist dran, wenn er ab ist, ist er ab. Das geht nicht heute dran, morgen ab. Das ist Gartenschlauch. Das ist ein anderes Beispiel, das trifft aber nicht. Im Gartenschlauch wächst nichts, da kommt nur was raus. Verstehst du? Das Beständigsein. Das die Kraft dessen, dass diese großen Dinge, wo du staunen kannst, mein Leben, mein Herz erfüllen. Und Kapitel 3, 12 bis 17 wird es ganz toll beschrieben. Das predigt, glaube ich, irgendjemand anders, da bin ich im Urlaub. Aber kannst du schon mal vorblättern, weil genau dort wird es beschrieben, wie das Beständigsein geht. Wie dieses gegründet werden und festbleiben funktioniert, indem wir miteinander Gottes Wort uns sagen, indem wir in seiner Liebe leben. Das ist das Fantastische. Paulus sagt, es geht um Jesus, der so groß ist, dass der mein Leben ausfüllt und es gebraucht. Und dass ich Gott entdecke und Gott erlebe. Und das, wie die Größe hineinholst, ist, bleib im Glauben, gegründet und fest. Das ist die große Chance. Und das ist in den kleinen Dingen. Die großen Dinge im Reich Gottes sind immer die kleinen. Musst du mal nachlesen, das, was Jesus auch sieht. Ne? Wer am geringsten treu ist, am großen treu und so. Alles dieses immer vom Kleinen. Jesus kommt immer vom Kleinen her. Und sagt, ne, diese Beständigkeit ist so das Kleine, das, was so übersehen wird. Ich kann mich so erinnern, wenn dann Leute mal gesagt haben, ne, über jemanden was sagen, sondern er war treu. Ja, das klingt, naja, viel hat er nicht gekonnt, aber wenigstens dabei. Na, das, Leute, falsch. Genau das ist das, worauf es ankommt. An den Haushaltern Gottes wird nichts anderes gesucht, als dass sie für treu empfunden werden. Nicht, dass sie toll sind, dass sie alles können, dass sie singen können, und sonst was, sondern dass sie treu sind, dass sie dabei sind. Das sagt Gott, das erwarte ich, weil das gibt die Chance, dass die Größe Gottes in dein Leben hineinkommt. Ich möchte gern mit uns beten. Jesus Christus, lieber Herr, wollen dir Danke sagen, dass du, der du so groß bist, hinein in diese Welt gekommen bist, um Gott zu zeigen. Und danke, dass du es uns schriftlich gibst. Danke, dass du Menschen beauftragt hast, das aufzuschreiben, dass wir neu staunen können und lernen können. Und dann wollen wir dich bitten für unsere neue Woche. Du weißt, was alles in dieser Woche wartet. Jesus, und dann wollen wir dich bitten, gib uns immer wieder neu den Blick, dass du es bist, der uns geschaffen hat, für dich, zu dir. Dass du das bist, der Gott zeigt. Danke, Herr, dass wir ganz neu dir vertrauen dürfen, weil du dich uns vorstellst. Amen.